Hast du schon mal deine Wasserwerte im Aquarium gemessen? Ich denke, jeder Aquarianer kann diese Frage sicherlich mit Ja beantworten. Aber da geht ja das Problem schon los. Okay, welchen Wert hast du denn jetzt gemessen? Hast du nur den pH-Wert gemessen? Und ist zum Beispiel der Eisen- oder der Phosphatwert genauso wichtig wie der pH-Wert? Und mit welchem Mittel hast du denn gemessen? Zum Beispiel mit Streifen- oder Tröpfchentests? All das sind ja Fragen, die man gerade bei der Messung von Wasserwerten im Aquarium beachten sollte. Deswegen geht es in dieser Podcast-Folge mal vor allem darum, welche Wasserwerte beziehungsweise welche Wassertests wirklich aus meiner Sicht sinnvoll sind. Und wir schauen uns das Thema Schwarmfische an, warum Schwarmfische manchmal gemeinsam einsam sind. Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 63. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, ich würde sagen, wir starten sofort mit dem ersten Thema, was nämlich auch richtig spannend ist. Gerade im Vorfeld, als ich mich auf diesen Podcast hier so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mir so die Frage gestellt, okay, naja, welche Wasserwerte kennst du denn überhaupt und welche davon sollte denn jeder Aquarianer denn auch regelmäßig messen oder vielleicht auch überhaupt erstmal kennen? Und da kam ich so alleine schon aus dem Stegreif zu, ich glaube, 12 oder 13 verschiedenen Wasserwerten, die in der Aquaristik in irgendeiner Form wichtig sind. Da haben wir zum Beispiel den pH-Wert, die Carbonathärte, wir haben die Gesamthärte, Nitrat, Nitrit, Chlor, Phosphat, Kalium, Magnesium, Eisen, also all diese ganzen Dinge, die halt in irgendeiner Form mal in irgendeinem Ratgeber online oder in irgendeinem Video, Forum, wo auch immer dann gestellt werden oder gefragt werden, wenn es dann darum geht, zum Beispiel, ich habe ein Problem mit meinem Aquarium, meine Fische schnappen zum Beispiel nach Luft oder zum Beispiel, ich habe eine Algenplage in meinem Becken, sind das ja alles Wasserwerte bzw. Indikatoren, die da zu dienen können, das Problem mehr oder weniger zu ermitteln und dann halt dein Aquarium mehr oder weniger zu retten, beziehungsweise dir als Aquarianer zu sagen, was jetzt genau das Problem mit deinem Aquarium ist. Und hier ist es jetzt so, dass ich aus der Sicht eines Anfängers jetzt gesehen gedacht habe, so boah ey, ich glaube, wenn ich jetzt Anfänger wäre und gerade in die Aquaristik reinstarten würde und es würde mir jemand diese 13 verschiedenen Wasserwerte an den Kopf werfen, ich glaube, dann wäre ich echt überfordert und wüsste auch nicht, ob ich das zum einen alles behalten kann und zum anderen überhaupt dann noch Lust hätte, mich großartig weiter zu informieren, weil es ja doch schon eine ganze Menge zu lernen ist. Natürlich soll das nicht heißen, dass man diese Wasserwerte nicht im Laufe seiner Aquaristikkarriere kennenlernen sollte und auch wissen sollte, wofür diese Wasserwerte stehen, also was zum Beispiel Ursachen sein können, wenn es da ein Ungleichgewicht gibt oder was dann auch Symptome zum Beispiel bei Tieren oder bei Pflanzen sein kann. Auf der anderen Seite ist aber dann natürlich die Frage, ob man das gerade alles am Anfang können muss oder auch auf dem Kasten haben muss. Und gerade wenn man jetzt sich mal anschaut, okay, man geht irgendwie so in den Zooladen und schaut sich an diese ganze Wassertestabteilung, dann wird man ja feststellen, es gibt die Fraktion Streifentests, da habe ich auch immer sehr, sehr, sehr lange angehört früher, und auf der anderen Seite Tröpfchentests. Und gerade wenn man sich die Tröpfchentests anguckt, gibt es ja auch riesengroße Laborkoffer, die man dann kaufen kann, wo es von Fischparametern, also alles, was für die Fischhaltung sehr interessant ist, wohingegen auch zum Beispiel Aquascaping-Parameter, also alles, was für die Pflanzen dann mehr oder weniger interessant ist. All das gibt es halt in verschiedenen Testkoffern. Und dann dachte ich mir so, das letzte Mal, als ich nämlich meinen Testkoffer aufgemacht habe, ich mache das zwar regelmäßig, aber ich habe doch immer wieder Tests, die ich nur vielleicht so alle paar Wochen, Wochen ist schon viel zu kurz, also sagen wir mal eher alle paar Monate, wenn nicht sogar einmal im halben Jahr oder in einem Jahr, dann benutze. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, muss das denn jetzt wirklich sein? Weil diese Tests kauft man sich dann. Dann vergammeln sie halt in deinem Koffer oder in deinem Aquarienunterschrank. Ja, und dann, wenn man sie wieder braucht, dann denkt man so, okay, jetzt muss ich sie aber wieder neu kaufen, weil das Ablaufdatum überschritten ist. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, brauchen wir denn wirklich dieses ganze Arsenal an verschiedenen Wassertests? Und da habe ich mir jetzt nämlich überlegt, okay, eigentlich machen bestimmte Wasserparameter, die, also zumindest diese zu messen, immer nur zu einer gewissen Phase des Aquariums oder wenn ich ein gewisses Problem habe im Aquarium, mehr oder weniger Sinn. Und da habe ich mir jetzt erstmal so Must-Have-Parameter rausgesucht, die ich auf jeden Fall immer messen würde, die ich auch in einem, ja, ich würde sagen, halbwegs regelmäßigen Intervall teste. Also ich mache das nicht jede Woche, vielleicht mal alle 2 Wochen, je nachdem, wenn ich zum Beispiel auch meine Düngung neu einstelle, dann ist es so, dass ich das vielleicht was häufiger mache. Aber wenn halt einmal diese entsprechenden Wasserparameter durchgemessen sind, zum Beispiel, ich muss einmal wissen, okay, wie sieht denn mein Leitungswasser zu Hause aus? Ja, dann mache ich das halt einmal Und ich glaube, dann mache ich es halt auch nach einem Jahr erst vielleicht nochmal wieder. Also weil normalerweise ändert sich halt in den Wasserparametern zum Beispiel deines Leitungswassers jetzt nicht so viel. Und ja, also deswegen schauen wir uns mal einfach so ein bisschen diese Must-Have-Wassertests an, die man haben sollte. Und da gehört auf jeden Fall für die Fische ja so unsere drei Heiligkeit oder drei Einigkeit mehr oder weniger dazu. Das ist zum einen der pH-Wert, also der Säuregehalt des Wassers, die Carbonathärte und halt auch natürlich die Gesamthärte. Das heißt, die Carbonathärte mehr oder weniger so als Teil der Gesamthärte, aber halt eher so als, ja, ich sag mal, Säurepuffer. Ne? Ich habe ja auch schon mal eine eigene Podcast-Folge über die Carbonathärte gemacht, werde ich dir auf jeden Fall unten in den Shownotes noch mit verlinken, wenn du jetzt nochmal genau wissen willst, was die Carbonathärte denn macht und natürlich die Gesamthärte als ja, Indikator, wie hart oder weich halt dein Wasser im Gesamten ist, was natürlich auch gerade, also zumindest wenn man sich auf diese drei jetzt mal beschränkt, was so unsere drei wichtigsten Faktoren sind, wenn ich zum Beispiel Tiere in einem Aquarium halten möchte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann unsere Pflanzen und hier würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, vier verschiedene Tests bzw. vier verschiedene Wasserparameter im Auge zu behalten. Das ist zum einen so der ganz klassische N-, P- und K-Test, das heißt Nitrat, Phosphat und Kalium. Das sind so die drei Makronährstoffe, die deine Pflanzen für ein gutes Pflanzenwachstum im Aquarium brauchen. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch die Mikronährstoffe und der, ja, ich sag mal, bekannteste Vertreter ist wahrscheinlich der Eisenwert. Das heißt, in dem Falle ein Eisentest zu haben. Das heißt, dass man diese drei beziehungsweise vier Parameter dann auch regelmäßig mal durchtesten kann. Gerade wenn man zum Beispiel mit Düngung und vielleicht auch etwas mehr ins Aquascaping reingeht, ist das sicherlich etwas, wo man sein Geld gut investieren kann. Das heißt, diese Tests, die werden auch in der Regel nicht schlecht, weil man sie ja dann doch häufiger mal im Jahr macht. Gerade wenn man zum Beispiel mal einen größeren Rückschnitt gemacht hat oder so, müsste man ja gegebenenfalls seine Düngung wieder anpassen. Das heißt, man kann sich das ja so vorstellen, gerade wenn man jetzt auf die Düngung guckt, ist das ja eigentlich kein starres Konzept. Denn gerade, wenn man sich so das Aquarium anguckt mit der Pflanzenmasse darin, wenn ich natürlich jetzt einen großen Teil der Pflanzenmasse zum Beispiel durch einen großen Rückschnitt entferne, dann braucht mein Aquarium natürlich auch sehr viel weniger an Nährstoffen. Und das muss ich natürlich dann irgendwie mal im Auge behalten, beziehungsweise so ein bisschen durchmessen, okay, wie viele Nährstoffe brauchen denn meine Pflanzen? Ich denke mal, das wird man auch sicherlich eher so zu Beginn seiner Aquaristikkarriere machen. Wenn man so ein bisschen weiter fortgeschritten ist, merkt man schon so grob, okay, ja, es könnte sein, dass hier ein Nitratmangel oder vielleicht ein Eisenmangel oder sowas herrscht. Also da kann man schon so ein bisschen an den Pflanzen ablesen, okay, welcher Nährstoff könnte denn jetzt im Minimum sein. Aber das sind so zumindest die sieben Wasserparameter, die ich auf jeden Fall als Tests, egal jetzt, ob das erstmal nur Streifentests sind oder Tröpfchentests, in dem Sinne vorhalten würde. Und was noch ganz wichtig ist, was eigentlich kein richtiger Wasser, ja, es ist doch schon ein Wasserwert, aber der wird halt meistens nicht in dieser Kombination genannt und das ist nämlich der CO2-Wert beziehungsweise der CO2-Gehalt deines Wassers. Und hier würde ich dir definitiv empfehlen, einen Dauertest einzusetzen. Das heißt, ich würde nicht über zum Beispiel diese Verschneidung mit Carbonathärte, Phosphat und CO2, also über diese Formeln, die es da gibt, gehen, sondern würde halt einfach ganz normal einen Dauertest mit einer Flüssigkeit in dein Aquarium einbringen. Das ist auch jetzt erstmal vollkommen egal, welcher Hersteller das ist, ob das jetzt von Denale kommt, von Aquasabi oder wo auch immer her. Also das heißt, da kannst du auf jeden Fall dir freie Auswahl dann nehmen oder die freie Auswahl dann haben. Und das sind halt so die 8 Werte, wo ich sage, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall häufiger mal im Auge betrachten oder im Auge halten würde. Auf der anderen Seite gibt es sowas, wenn wir das eine jetzt als Must-Have bezeichnen, dann würde ich sagen, ist die nächste Kategorie eher so ein Could-Have. Also das heißt, unter Umständen könnte das dann halt noch für dich relevant sein. Das heißt, kommt noch so ein bisschen in diese Must-Have-Kategorie rein und das ist halt noch der Leitwert. Ich bin ja eigentlich kein großer Freund vom Leitwert messen, weil ich immer manchmal denke, der Leitwert wird manchmal etwas, ja, ich sag mal, missbräuchlich eingesetzt. Also man muss schon relativ gut seine gesamten Rahmenparameter abstecken können. Das heißt, was bringe ich zum Beispiel an Dünger ein? Salze ich das Wasser auf? Habe ich Steine im Wasser, die zum Beispiel dann meine Wasserwerte, also gerade die das Wasser dann auch aufhärten, bezogen auf den Leitwert? Also das sind ja alles Dinge, die ich dabei wissen muss. Und ich kann jetzt nicht sagen, okay, nur weil der Leitwert sich jetzt erhöht, muss ich zum Beispiel einen Wasserwechsel machen, weil halt einfach zum Beispiel mein Wasser immer schlechter wird oder so von der Qualität. Das heißt, da sollte man schon wissen, was man damit macht. deswegen auch could have. Und darauf aufbauend gibt es dann so ja Tests, wo ich sage, eigentlich braucht der Standard-Aquarianer nicht im Testkoffer drinne zu haben, beziehungsweise halt immer nur bei Bedarf. Das heißt, bei einzelnen Phasen des Aquariums oder bei einzelnen Problemen des Aquariums. Und da haben wir zum Beispiel die Nitrit- beziehungsweise Ammonium- oder Ammoniak-Tests, also das heißt NH4 beziehungsweise dann NO2 für Nitrit. Und das sind typische Werte, die gerade in der Einlaufphase deines Aquariums sehr relevant sind. Das heißt, gerade wenn wir ein Aquarium einlaufen lassen, ja, dann aktiviert sich ja erst das ganze biologische System, der ganze Stickstoffkreislauf oder die Nitrifikation in deinem Aquarium kommt erstmal so richtig in Gang. Und deswegen sind diese Werte da ja doch etwas wichtiger. Das heißt, man muss sie jetzt nicht zwangsweise immer testen, aber gerade zum Beispiel auch der Nitrit-Peak, der in der Einlaufphase passiert, ist ein eindeutiger Aspekt, dass dein Aquarium jetzt so langsam aus der Einlaufphase hinausgeht und dann halt auch biologisch stabil wird, weil halt einfach der gesamte Nitrifikationsprozess dann mehr oder weniger ja so in Gang geworfen wurde und nach dann halt immer stabiler wird. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch den Silikatwert, also SiO2 in dem Falle. Und der ist halt eher relevant, zum Beispiel, wenn du ein Algenproblem, also mit Kieselalgen vor allem ein Algenproblem hast. Das ist so der typische Wert. Wenn man Kieselalgen hat, könnte es sein, dass dieser Wert halt zu hoch ist und man da vielleicht dann Abhilfe schaffen muss. Das heißt, das kannst du dann aber natürlich dann nur durch eine Messung herausfinden. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel noch Magnesium oder Calcium, was dann auch einige Mangelerscheinungen an deinen Pflanzen hervorrufen kann, gerade im Pflanzenbereich. Aber da muss ich halt ehrlich sagen, so, ich glaube, ich habe zwar den Magnesium-Test, aber ich glaube, ich habe ihn zweimal gemacht. Also wenn du jetzt nicht unbedingt bestimmte Symptome siehst, die darauf zurückschließen lassen, würde ich dir immer raten, okay, lass es erstmal. Ich denke, das brauchst du an der Stelle nicht. Wenn du halt einen normalen Eisenvolldünger nimmst, sind diese halt meistens schon irgendwie damit drinnen gelöst. Und es müsste jetzt schon ziemlich krass sein, dass deine Pflanzen ja derartige Mangelsymptome haben oder Mangelerscheinungen haben, dass das halt dann wirklich auch dann messbar ist. Also von daher würde ich an der Stelle sagen, brauchst du eigentlich nur bei Bedarf. Und dann noch zum Beispiel Chlor, wo ich jetzt sagen muss, okay, Chlor, also ich bräuchte jetzt keinen Chlortest. Ich habe sowieso eine Osmoseanlage, deswegen ist dieses Chlor-Thema sowieso nicht so relevant für mich jetzt an der Stelle. Aber zum Beispiel auch, wenn du regelmäßig Wasseraufbereiter einsetzt, dann ist es natürlich auch so, dass dir der Chlorwert eigentlich in dem Sinne egal sein kann, weil ja dein Wasseraufbereiter natürlich auch auf diesen Wert abzielt in dem Fall. Das heißt, man sieht, es ist auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge an Wasserwerten, die zwar auf den ersten Blick relevant wirken, aber dann auf den zweiten Blick ja doch wieder so, okay, also ich habe doch eher nur so eine Handvoll Wasserwerte, die ich auch regelmäßig mal im Auge behalten würde und dann eine ganze Menge, wo man sagt, okay, es ist zwar manchmal ganz nett zu wissen, aber ihr bräuchtet jetzt nicht unbedingt euch da schon direkt mit einzudecken, sondern eher bei Bedarf, wenn ich jetzt ein bestimmtes Problem habe, dann kann ich diesen einen oder diese ein, zwei Wasserwerte einfach mal checken, indem ich mir halt nochmal verschiedene Tröpfchentests kaufe. Die sind ja jetzt auch nicht so teuer, aber es macht halt aus meiner Sicht keinen Sinn, sich am Anfang komplett mit allem einzudecken, weil, was ich euch auch sagen kann, gerade wenn ihr Tröpfchentests einsetzt, es ist nachher unglaublich langweilig. Ja, also wenn ich Tröpfchentests mache, ich mache das meistens so nebenbei, weil dann ist man halt schon mal so 20 Minuten oder so beschäftigt, wenn man halt alles auch noch sauber machen muss wieder. Und das ist halt so eine Aufgabe, die macht man halt eigentlich nicht so gerne. Das heißt, da würde ich mich wirklich auf die Dinge beschränken, die wirklich wichtig sind für deine Pflanzen, für deine Fische und alles andere immer nur bei Bedarf gucken. Gut, so, dann würde ich sagen, soll es das vom ersten Thema schon mal gewesen sein. Und dann geht es halt natürlich wie immer in die Update-Runde. Und da fangen wir, wie immer, jetzt in den letzten paar Podcast-Folgen natürlich wieder mit meiner App AquaHelper an. Und ich muss sagen, ich bin im Moment echt begeistert. Ja, es geht richtig steil bergauf gerade. Ich habe vor 14 Tagen ungefähr, beziehungsweise vor anderthalb Wochen, habe ich auf meinem Hauptkanal Aquaristik Kosmos schon mal ein kleines Video hochgeladen zu verschiedenen digitalen Helfern und kam natürlich dann auch auf meine App AquaHelper zu sprechen, beziehungsweise habe dann auch den letzten Livestream, den ich hier auf meinem Kanal dann veranstaltet habe, auch so ein bisschen diesem Thema gewidmet. Und da muss man sagen, man sieht jetzt deutlich, deutlich, dass schon einige von euch, die sich diese App runtergeladen haben, und wir sind jetzt bei einem 30-Tage-Rückblick bei ungefähr gut ja, 300 Nutzern und ich finde das halt für eine App, die gerade entwickelt ist, beziehungsweise die gerade erst im Play Store dann verfügbar ist, halt schon echt mega cool. Das heißt, das zaubert mir immer, wenn ich die Analytics mir so ein bisschen angucke, also wie gerade so die Nutzerauslastung dann der App ist, muss ich sagen, zaubert mir das halt schon ein richtiges Lächeln aufs Gesicht, also dass man halt auch sieht, das, was ich entwickelt habe, auch vor allem in Kooperation mit euch entwickelt habe, weil ja auch viele von euch beim Beta-Test dabei waren, ihre Gedanken mitgeteilt haben, was sie sich vielleicht noch an verschiedenen, ja, Funktionen wünschen würden oder zum Beispiel, was es noch für Bugs oder sowas alles in dieser App mit drinne gibt. Also das heißt, das ist ja mehr oder weniger schon eine Art Kooperationsprojekt zwischen mir und euch gewesen. Das heißt, das finde ich auf jeden Fall an der Stelle wirklich sehr, sehr positiv und ja, erfreut mich halt, dass es dann auch dass die App dann bei euch so gut ankommt bisher und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Wochen noch so da auf mich zukommt mit euch. Also einige von euch haben auf jeden Fall schon den Bugmelder bzw. den Feature-Melder oder Feature-Wunsch-Melder, so habe ich ihn genannt, dann auch genutzt. Das heißt, es gibt in dieser App, die im Moment nochmal, falls der ein oder andere hier gerade neu in diesem Podcast ist, diese gibt es im Moment nur für Android-Geräte, soll aber auch Mitte des Jahres, also Mitte 2024, so roundabout, dann Richtung iOS gehen. Das heißt, dass sie für beide Plattformen verfügbar ist. Und da haben auch schon viele Leute diesen Bugmelder bzw. Feature-Melder dann auch genutzt. Und da kann halt jeder eintragen, ob er zum Beispiel gerade einen Bug entdeckt hat oder zum Beispiel, ob er sich noch eine Funktion wünschen würde. Und wenn man da dann mal reinguckt, was da so gesammelt wird von euch, muss ich sagen, das sind echt geile Ideen. Also wenn ich mir das so angucke, denke ich mir, mein Gott, warum bin ich denn nicht auf diese Idee gekommen? Also da gibt es wirklich einige von euch, die haben Ideen, Loch und Löcher. Also da muss man sagen, Hut ab, Daumen hoch, also das ist wirklich cool, was ihr da für, ja, Ideen für Funktionen für diese App habt. Das heißt zum Beispiel auch eine Pflanzendatenbank, ich denke mal, das ist so ein klassischer Anwendungsfall, den hatte ich auch schon mal in meinem Kopf gehabt, aber zum Beispiel auch, wenn es Wasserwerte gibt, die noch hinzugefügt werden sollen, wie zum Beispiel der Leitwert, habe ich zum Beispiel schon hinzugefügt, aber dann gab es jetzt auch noch die Anfrage, den Silikatwert, haben wir ja eben schon gehört, dann hinzuzufügen bei solchen Messungen, aber natürlich auch einige andere Funktionen, die halt doch schon einen richtigen Mehrwert bieten können, zum Beispiel wie so eine Art Multitimer. Das heißt, dass man gerade, wenn man Wasserwerte für sein Aquarium misst, zum Beispiel mit Tröpfchentests, dass man da wie eine Art digitale Anleitung auch mit Timer-Funktion direkt hat. Bei mir geht es immer tierisch auf den Senkel, wenn ich dann meinen ganzen Testkoffer hier aufgebaut habe und dann noch irgendwie am PC schnell versuche, irgendwie zum Beispiel einen Timer oder sowas einzustellen auf 10 Minuten und dann habe ich in der Zwischenzeit schon einen anderen Timer, der abläuft. Also, dass man das halt viel, viel einfacher machen kann, indem man sowas halt auch in die App mit integriert und dann halt die Wasserwerte, die halt da rauskommen, direkt in das entsprechende Aquarium, also in die Messung des Aquariums hinzufügt. Also das sind schon echt ziemlich, ziemlich coole Sachen. Oder zum Beispiel auch direkt die, Trinkwasserwerte, die halt bei dir aus der Leitung, also deine Leitungswasserwerte, direkt halt mit aufzunehmen, um damit halt wieder Dinge zu machen, zum Beispiel, wenn man das mit Osmosewasser verschneidet oder wenn man zum Beispiel seine Wasserwerte misst, dass man halt schon davor vorausgefüllte Werte hat. Also da kommen auf jeden Fall jede Menge an Funktionen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze abarbeiten soll. Das ist halt so die Sache, ich bin jetzt halt an der Stelle alleine Entwickler dieser App im Moment und muss mich natürlich dann immer fokussieren und gucken, okay, was sind denn jetzt Features, die vielleicht noch viele andere Leute ja interessieren könnten oder Bugs, die auf jeden Fall sofort gefixt werden müssen, damit halt die App weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Und da sieht man halt, dass das wirklich gut von euch angenommen wird, also was mich sehr, sehr erfreut auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, weiß ich nicht, ob das vielleicht mein Problem ist, wie ich das Ganze gestaltet habe an der Stelle, aber ich merke, gerade wenn man selber aus der IT kommt, ich kenne das natürlich, wenn man ich bin hauptberuflich natürlich Softwareentwickler und habe natürlich dementsprechend auch mit Kunden bzw. mit Usern unserer Produkte zu tun, die ich halt hauptberuflich entwickle. Und da merkt man das schon, beziehungsweise ist vielleicht nochmal in einem etwas anderen Kontext, denn ich habe jetzt gemerkt, als ich den Bugmelder dann online geschaltet habe, dachte ich mir so, die Bugs, die da bisher reinkamen, waren so, ich sag mal, so lala, denn ich sag mal, ich habe es schon versucht, so ein bisschen in dieser Beschreibung reinzuschreiben, so nach dem Motto, okay, du musst halt bitte diese Fehlerbeschreibung mit reinpacken, wie kann ich denn selber diesen Bug bei mir reproduzieren? Denn es kam jetzt zum Beispiel ein Bug, ja, mit dem Titel mehrere Aquarien anlegen geht nicht, mit der Beschreibung, im Moment kann ich nicht mehrere Aquarien anlegen, sondern nur eins. So. Und das ist natürlich erstmal für mich als Entwickler immer schwierig, weil auf der einen Seite hätte ich gerne natürlich den direkten Draht zu euch. Das heißt, dass ich da nochmal eine Möglichkeit hinterlasse, dass ihr zum Beispiel eine E-Mail angeben könnt, an die ich mich wenden kann, wenn ich Rückfragen habe. Das Problem ist aber natürlich wie immer Datenschutz. Das heißt, da müsste ich halt nochmal bestimmte Datenschutzsachen erweitern, beziehungsweise weil das Ganze natürlich auch in dritte Systeme reingeht, das Ganze halt in meine Datenschutzerklärung mit aufnehmen. Und dieser Aufwand war mir jetzt am Anfang zu groß, weil ich nicht wusste, wie gut, dass überhaupt angenommen wird. Jetzt sieht man, okay, es wird gut angenommen, aber leider habe ich dann halt auch nicht die Möglichkeit, euch zurück zu kontaktieren, weil so eine Aussage, die kann mir erstmal als Entwickler nicht so viel Mehrwert geben, denn ich müsste zum Beispiel wissen, mit welchem Handy hast du das denn gemacht? Zum Beispiel auf welchem Betriebssystem, also welche Android-Version hattest du denn? Hast du das online oder zum Beispiel lokal gemacht, weil ja es beide Modi gibt, das heißt, dass du eine Online-Synchronisation hast oder eine lokale Version dieser App. Das heißt, das sind alles verschiedene Dinge, die ich natürlich wissen muss, die in solchen Anfragen meistens nicht mitkommen, weil natürlich diejenigen, die diese Bugs melden, dann vielleicht auch nicht das IT-Wissen haben, zu wissen, okay, derjenige, der auf der anderen Seite sitzt, muss das Ganze ja irgendwie nachstellen können, um das zu beheben. Und ich glaube, ich werde das Ganze nochmal so ein bisschen anfassen oder anpassen, sodass halt da wirklich dann auch jeder weiß, welche Schritte er dann auch mit rein, in diese Bug-Beschreibung mit reinpacken sollte, damit das Ganze halt dann auch für mich besser verständlich ist und natürlich im Endeffekt auch für euch die Bugs dann schneller gefixt werden können. Naja, aber so sieht's dann halt an der Stelle aus und ich möchte natürlich diesen Podcast auch nochmal nutzen, um einfach nochmal so ein bisschen Werbung natürlich zu machen. Das heißt zum einen, okay, die AquaHelper-App für jeden, der ein Android-Gerät hat, ist jetzt im Play Store verfügbar, das heißt, kann jederzeit heruntergeladen werden. Auf der anderen Seite würde ich es natürlich sehr, sehr interessant finden, nochmal auch von anderen Leuten, Ideen besser gesagt zu bekommen, was es denn noch vielleicht für mögliche Funktionen gibt, die in so einer App fehlen könnten. Das heißt, dass ich dann einfach mal schauen kann, okay, können wir diese Funktion halt irgendwie in diese App reinpressen, dass man die App, also den AquaHelper, mehr oder weniger zum täglichen, ja, vielleicht täglich ist schon was übertrieben, aber zumindest zum wöchentlichen Begleiter eines jeden Aquarianers machen kann. Das wäre so das große Ziel, was ich mit dieser App verfolge. Also das heißt, gerne mal in den Kommentaren, zum Beispiel, wenn du jetzt hier auf YouTube zuhörst oder zuschaust, ansonsten gerne auch an die unten in den Shownotes angefügte E-Mail-Adresse sich gerne wenden. Da bin ich dann immer erreichbar und immer offen für natürlich weiteres Feedback beziehungsweise weitere Feature-Wünsche. Gut, und damit kommen wir jetzt von meiner App AquaHelper zum Podcast des Monats. Und für diesen Podcast des Monats habe ich mir den Süß und Salzig Aquaristik neu interpretiert Podcast von Easy zusammen mit Jonas Stratmann rausgesucht. Ich denke mal, beide sind keine Unbekannten in der Aquaristik-Nische. Das heißt, gerade wenn man zum Beispiel jetzt mal auf YouTube nach bestimmten Videos schaut, ich denke mal, Easy ist ja auch, glaube ich, weit über die Aquaristik, über seinen Aquaristik-Content hinaus bekannt auf YouTube. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Jonas Stratmann, der halt gerade durch seinen vorherigen Channel JS Aqua bzw. JS Aqua dann halt schon bekannt war und dann halt jetzt mit Easy zusammen diesen Podcast macht. Und wie der Name schon so ein bisschen mit süß und salzig vermuten lässt, geht es mehr oder weniger um beide großen Lager in der Aquaristik, nämlich zum einen der Süßwasser-Aquaristik, das heißt der ganz normalen klassischen Aquaristik, und auf der anderen Seite der Meerwasser-Aquaristik mit dem salzigen Anteil quasi des Podcasts. Und im Endeffekt gibt es in diesem Podcast sehr, sehr viele, verschiedene Themen. Das heißt, beide tauschen sich halt in diesem Podcast drüber aus. Das heißt, das ist nicht so ein langweiliger Podcast, wie ich den jetzt hier habe, mit immer nur die ganze Zeit Frontalbeschallung durch mich, sondern bei den beiden lebt dieser Podcast davon, dass sie halt eine Diskussion beziehungsweise, einen Dialog in diesem Podcast führen, was ich an der Stelle sehr, sehr interessant finde, dass man halt nicht nur immer, so wie bei mir jetzt, jemanden hat, der dir jetzt hier gerade irgendwas erzählen will, sondern dass man einem sehr interessanten Gespräch beiwohnt. Und im Endeffekt geht es bei den beiden um zum Beispiel spezifische Fische, aber auch zum Beispiel Fischarten. Es gibt zum Beispiel auch immer die Positiv- und Negativlisten am Ende einer Podcast-Folge, wo die beiden so ein bisschen darauf eingehen, welche Fische sie zum Beispiel für die Aquaristik geeignet sehen und welche eher ungeeignet, egal ob es jetzt erstmal Süßwasser- oder Salzwasserfische sind. Das heißt, da kann man auch sehr, sehr viel nochmal gerade von den beiden lernen. Es gibt aber auch natürlich wirklich viele andere interessante Themen an der Stelle, wie man Wasserwerte misst, auch zum Beispiel auch das Thema, was ich eben angesprochen habe, welche Wasserwerte sollte man denn überhaupt messen und macht Messen überhaupt Sinn? Also das ist zum Beispiel eines der jüngsten Themen oder ist eines der jüngsten Podcasts oder ist eine der jüngsten Podcast-Folgen, so haben wir es jetzt. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch aktuelle Themen und deren Meinungen dazu. Das heißt, da findest du auf jeden Fall, wenn du dich mit dem Thema Aquaristik noch näher beschäftigen willst, auf jeden Fall eine ganze Menge an verschiedenen Podcast-Folgen. Sie haben, by the way, auch, glaube ich, relativ viele schon. Ich glaube, sie sind jetzt auch schon bei knapp 60 Folgen irgendwie so um den Dreh. Also das heißt, da hast du auf jeden Fall eine ganze Menge, die du dir anhören kannst. Und im Endeffekt muss ich an der Stelle sagen, ich finde diesen Podcast zwar mega, mega cool und höre auch hin und wieder mal gerne rein, aber ihr merkt schon hin und wieder, denn es gibt natürlich auch einen gehörigen Meerwasseranteil in diesem Podcast und Meerwasser ist jetzt nicht so meine Richtung. Das heißt, ich bin lieber eher im Süßwasser zu Hause, in der klassischen Aquaristik, im Aquascaping und da sind so ja, Salzwasserthemen eher so am Rande zu sehen und da skippe ich dann halt auch manchmal so ein bisschen durch die Folgen durch, aber jeder, der halt, ja, ich sag mal Aquarianer ist, egal ob Süßwasser oder Salzwasser, kann in diesem Podcast was lernen. Das heißt, guckt euch auf jeden Fall diesen Podcast an, beziehungsweise hört gerne mal rein. Den Link zu dem YouTube-Kanal für diesen Podcast, beziehungsweise Spotify, Apple Podcasts, also sie sind ja auch auf allen anderen Plattformen vertreten, den findest du auf jeden Fall in den Shownotes mit verlinkt. Okay, und dann kommen wir noch zu einem Thema, wo mir wirklich das Herz aufgeht, wenn ich an diese, ja, ich sag mal Kategorie vielleicht von Fischen denke, denn in den vergangenen Jahren habe ich wirklich viele von denen gepflegt, das heißt in dem Falle zum Beispiel Neonsalmler, Phantomsalmler, Keilfleckbärblinge oder Augenfleckbärblinge, das heißt, da habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge an diesen Fischen in meinem Aquarium gehabt und ich spreche hier von Schwarmfischen. Und da geht mir halt immer so wieder das Herz auf, denn manchmal sind sie zwar auch gemeinsam, aber trotzdem wieder einsam und das ist irgendwie schon so eine ganz komische Mischung, zumindest aus meiner Sicht. Deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht auch mal wert, gerade weil ich auch in den letzten Tagen wieder einen sehr, sehr interessanten Artikel über Schwarmfische in der Aquaristik aus dem Däne Verlag gelesen habe, habe ich gedacht, okay, nehme ich diesen Artikel mal zum Anlass und wir gehen einfach mal so ein bisschen tiefer in dieses Thema Schwarmfische rein. Und zu Beginn sollten wir uns natürlich die Frage stellen, okay, was ist denn überhaupt ein Fischschwarm? Und ein Fischschwarm ist mehr oder weniger, und das muss ich jetzt ablesen, sonst habe ich nämlich die Definition direkt schon wieder verkackt, ist die spezifische Form der Schwarmbildung, bei der sich Fische gemeinsam in einem engen räumlichen Kontakt durch das Wasser bewegen und miteinander interagieren. So, jetzt seid ihr auf jeden Fall schon viel schlauer. Nein, aber im Endeffekt ist das halt die Definition eines Schwarmfisches. Und ich denke, das trifft es eigentlich auch ganz gut auf den Kopf. Das heißt, in einem Schwarm gibt es in der Regel halt auch keine Rangordnung beziehungsweise auch keine Bindung zwischen den einzelnen Mitgliedern eines Schwarms. Und daher komme ich so zu diesem gemeinsam einsam, weil man ja doch irgendwie, wenn man so auf einen Schwarm drauf guckt, egal ob es jetzt in einem Aquarium oder vielleicht im Meer oder sowas ist, kommt man ja zu dem Schluss, okay, das sind ja sehr, sehr viele Individuen auf einem Fleck, also das heißt in einem Schwarm, aber doch sieht es halt manchmal so aus, als wäre jedes Individuum irgendwie einzeln, also einsam mehr oder weniger. So. Und deswegen fand ich das halt auch immer sehr, sehr interessant. Und auch alleine das Bild, was diese Art von Fisch dann mehr oder weniger in deinem Aquarium abgibt, finde ich halt sehr, sehr schön sich anzusehen, gerade wenn man so ein schönes Aquarium hat, ein schönes Aquascape und du hast halt so einen kleinen Fischschwarm da drin rumschwimmen, finde ich das halt aus meiner persönlichen Sicht sehr viel schöner oder ne, ist es halt für mich nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich da jetzt nur kleine verschiedene andere Individuen drin habe, vielleicht noch aus unterschiedlichen Arten und die eigentlich miteinander irgendwie überhaupt nichts zu tun haben. Aber was halt an der Stelle irgendwie auch interessant natürlich ist, gerade wenn man zum Beispiel jetzt mal selber einen Schwarm oder Schwarmfische gehalten hat, wird man ja feststellen, irgendwie bewegen die sich ja doch ziemlich koordiniert, obwohl es halt ja dann doch, ich glaube, mit der Kommunikation unter Wasser sehr, sehr schwierig sein könnte. Das heißt, gerade wenn wir jetzt so an Schallübertragung oder sowas denken, so wie wir jetzt natürlich kommunizieren, geht das natürlich unter Wasser nicht. Das sind ja auch in dem Falle jetzt Fische. Das heißt, die können jetzt nicht so wie wir über Sprache dann direkt kommunizieren. Aber es gibt natürlich trotzdem diese koordinierten Bewegungen, die so ein Schwarm dann durchführen. Und ich fand es immer sehr, sehr ja, ich sag mal, beispielhaft dafür, wenn ihr noch den Film Findet Nemo kennt. Da gibt es ja eine Szene, wo dann Dory auch so nach dem Weg nach Sydney fragt und es gibt da so einen Schwarm, ich weiß nicht, ob es Heringe sind oder ein bestimmter Schwarm an Tieren und diese formieren sich dann zu bestimmten, ja, ich sag mal, Mustern, ne? Zum Beispiel zu der Oper in Sydney oder zu, keine Ahnung, zu einem Pfeil oder sowas. Also das war halt schon immer so, okay, cool, das ist ein Schwarmfisch, natürlich ist das jetzt ein Cartoon, das wird natürlich nicht so im Aquarium stattfinden, aber trotzdem ist das irgendwie so für mich sinnbildlich für Schwarmtiere, dass die halt dann zusammen sich in irgendeine Formation begeben. Und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen das genauer angucken, dann stellen wir ja fest, gerade wenn es darum geht, dass äußere Reize an die Tiere rangetragen werden, sei es zum Beispiel, dass sich das Licht ändert, also dass man zum Beispiel an das Aquarium rangeht oder dass man zum Beispiel Bewegungen verursacht, also Schallwellen verursacht, dann ist es so, dass diese Tiere auf, also einzelne Tiere dieses Schwarms auf diese Reize reagieren und das dann mehr oder weniger zu einer Art Verkettung führt. Das heißt, dass mehr oder weniger die Nachbarn dieses Verhalten des anderen Fisches beobachten und dann ihre eigenen Bewegungen daran wieder anpassen. Das heißt, so funktioniert so ein bisschen die Koordination des Schwarms. Das heißt, dass einzelne Individuen mehr oder weniger auf einen bestimmten Reiz reagieren und dann immer mehr durch halt, ich sag mal, Abschauen in Anführungszeichen, immer mehr andere Individuen auf diese Veränderung aufspringen und somit sich halt der Schwarm mehr oder weniger dann koordiniert. Und das ist mehr oder weniger so eine Art kollektive, ja, ich sag mal, Richtungsänderung. Das heißt, wenn die Fische jetzt zum Beispiel schwimmen und sie sehen zum Beispiel, da vorne kommt irgendwie, also einer sieht, da vorne kommt irgendwas oder er reagiert halt auf etwas, dann kann es halt sein, dass der Schwarm zum Beispiel nach rechts oder nach links oder wo auch immer hin abbiegt, weil halt sich ein Individuum entschieden hat, in die andere Richtung zu gehen und dann mehr oder weniger nachher irgendwann so eine kritische Masse entstanden ist, dass halt der ganze Schwarm dann mehr oder weniger, ja, quasi dann abbiegt zum Beispiel. Und nicht nur diese optischen Reize, dass zum Beispiel ein Raubtier angeschwommen kommt oder zum Beispiel, dass sich mein Nachbar auf einmal in eine andere Richtung bewegt. Gerade dafür haben zum Beispiel Schwarmfische auch in der Regel bessere Augen, dass sie halt das besser beobachten können zum Beispiel. Ist es aber natürlich nicht nur so, dass sie auf optische Reize setzen, sondern auch auf die hydrodynamische Veränderung. Das heißt, jedes Mal, wenn natürlich ein Fisch im Wasser schwimmt, erzeugt er ja eine gewisse Bewegung des Wassers. Das heißt, eine hydrodynamische Veränderung des Wassers. Und diese Veränderung können die anderen, ja, Schwarmmitglieder mehr oder weniger auch merken und reagieren dann mehr oder weniger auch so darauf, sodass halt durch so einen angeborenen Instinkt, den diese Tiere dann haben, mehr oder weniger, ja, das gemeinsame Schwimmen, das synchronisierte Schwimmen, wenn man das vielleicht so sagen will, überhaupt erst wirklich möglich ist. Wenn wir uns aber jetzt nochmal so ein bisschen genauer damit beschäftigen, ja, was sind denn jetzt überhaupt Schwarmfische, werden wir so richtig feststellen, ja, in der Süßwasser-Aquaristik oder im Süßwasser sind so richtige Schwarmfische, ich sag mal, in der Regel eher weniger anzutreffen. Das heißt, gerade wenn man zum Beispiel auf der Hochsee ist oder zum Beispiel im Meerwasser dann unterwegs ist, dann ist es so, dass man da dort häufiger echte, Schwarmfische sieht, wohingegen es aber auch natürlich unechte Schwarmfische gibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist denn jetzt ein unechter Schwarmfisch? Im Endeffekt soll das eigentlich nur heißen, dass es Fische gibt, die sich unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel wenn sich ein Fressfeind nähert, wenn zum Beispiel irgendwie Niedrigwasser ist oder bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die sich dann in einer bestimmten losen Formation oder zum Beispiel Aggregation, nennt man das dann halt auch, zusammenfinden und dann halt zum Beispiel zeitweise einen kleinen Schwarm bilden. Das heißt aber nicht, dass sie per se Schwarmfische sind, weil sie dann zum Beispiel, wenn diese Bedingung nicht mehr da ist, halt wieder in ihre normalen, Einzelschwimmweisen zerfallen und dann halt nicht mehr als Schwarm agieren. Und somit hat halt der Schwarm innerhalb so eines biologischen Systems ja doch schon eine, ich würde mal sagen, herausgestellte Bedeutung, denn im Endeffekt setzen die Tiere, die halt Schwarmtiere sind, mehr oder weniger auf die kollektive Intelligenz, das heißt auf die Intelligenz des gesamten Schwarms und nicht nur auf das, was ich bzw. halt das Individuum an der Stelle dann halt an Intelligenz besitzt. Das heißt, man kann gemeinsam auf Reize reagieren, um zum Beispiel halt auch die Überlebens-, aber natürlich auch Fortpflanzungschancen einfach sehr, sehr stark zu erhöhen und somit halt dann das Überleben quasi dieser speziellen Art weiterhin sicherzustellen. Gut. Damit würde ich sagen, soll es das für diese Podcast-Folge jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Lasst gerne bei Spotify oder Apple Podcast auch gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.